So, einen schönen guten Abend, auch von meiner Seite. Ich möchte uns aus dem Alten Testament, aus dem Prediger, Kapitel 3, die Verse 1 bis 15 lesen. Überlegen Sie mal, ist das ein passender Text für einen Altjahresabend? Da schreibt der Prediger, für alles, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln. Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs sich fernhalten vom Umarmen. Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen. Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Zeit fürs Leben und Zeit fürs Hassen. Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, was Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Ich erkannte, dass es nichts Besseres bei ihnen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Aber auch, dass der Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen. Das ist eine Gabe Gottes. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, dass man sich vor ihm fürchtet. Was da ist, war längst, und was sein wird, ist längst gewesen, und Gott sucht das Entschwundene wieder hervor. Soweit aus dem Prediger, die ersten 15 Verse. Ich kenne sie ja nicht so gut, aber ist es das, was wir am letzten Abend des Jahres hören wollen? Wie wirkt dieser Text auf Sie? Bestätigt dieser Bibeltext Ihr Denken oder wirft er eher Fragen und Wehmut auf? Hören Sie doch mal in Ihr Herz hinein und spüren Sie mal, was macht dieser Bibelabschnitt mit mir? Inwiefern bestätigt er oder irritiert er mein Denken und mein Fühlen? Wollen wir das hören, dass alles irgendwie vorübergeht und alles nur eine bestimmte Zeit hat? Wenn ich das so höre und in mich hineinhöre, dann höre ich die Reaktion meines Herzens, die doch so ein leichtes Seufzen hat. Und ich frage mich, gibt es denn nicht irgendetwas, was bleibt? Ich bin ein beständiger Mensch, ich habe das gern, wenn Dinge bleiben und nicht einfach alles vergeht. Ja? Gibt es denn nicht irgendetwas, was bleibt? Ist das nicht mühsam, wenn wir das hier lesen? Es hat alles eine kurze Zeit und dann kommt das Nächste und das bleibt wiederum nicht und das Nächste und so weiter. Und dann endet das Ganze auch noch, also in diesem Abschnitt im Vers 9, wo der Prediger schreibt, welchen Gewinn hat der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Also man könnte sich ja fragen, macht es überhaupt einen Sinn, etwas anzufangen? Macht es überhaupt einen Sinn, sich abzumühen, wenn es eh eine endliche Angelegenheit ist? Kann ich irgendetwas schaffen auf dieser Welt, was Substanz hat, was wirklich bleibt? Es gibt ja so Sinus-Studien, da hat man, da untersucht man das Verhalten verschiedener Menschen, verschiedener Altersgruppen und da hat man herausgefunden, dass sich gerade junge Menschen nach Sinnhaftigkeit sehnen. Die wollen einen Beruf oder eine Aufgabe, in der sie etwas Gutes tun und bewirken können, das einen bleibenden Wert hat. Also sie möchten etwas schaffen, sag mal, für die Ewigkeit. Und irgendwie, wenn wir jetzt auf unseren Text zurückkommen, greift dieser Text doch auch solche Fragen auf. Ein Bibelabschnitt, der voller Sehnsucht und voller Fragen steckt. voller Vergänglichkeit, voller Nichtigkeit. Und der Prediger, der zählt es auf, Wort für Wort, Stück für Stück, ja, dass alles seine Zeit hat. Es gibt eine deutsche Popgruppe, die heißt Silbermond. Ich weiß nicht, wer die von Ihnen kennt. Da thematisiert die Liedsängerin das auch in einem Lied, dass ihr irgendwie alles im Leben durch die Hände rinnt. Und im Refrain wünscht sie sich dann, schenkt mir irgendwas, was bleibt. Irgendwas, was bleibt. Schauen wir doch mal in den Bibeltext. Da ist viel mehr von dem die Rede, was bleibt, als von dem, was nicht bleibt. Aber das dürfen wir entdecken heute Abend. Drei Gedanken möchte ich mit Ihnen teilen. Der eine ist, alles ist eitel. In meinem früheren Leben, das ist jetzt die 27 Jahre her, habe ich Philosophie und Germanistik studiert, war auf der Suche nach Sinn in meinem Leben. Das war, bevor ich Jesus persönlich kennengelernt habe, als meinen Herrn, und ihn in mein Leben eingeladen habe. Und in der Philosophie, aber auch in der Literatur oder in der Kunstgeschichte und der Kulturgeschichte, da wird genau dieses Thema immer wieder aufgegriffen. Da nennt sich das Vanitas est Vanitatum oder Vanitas Vanitatum est. Ich weiß nicht, ob es Lateiner unter uns gibt. Und das ist so das große Seufzen des Menschen. Alles ist endlich. Alles ist eitel. Es wird auch übersetzt mit des Menschen Eitelkeit ist seine Eitelkeit. Ganz früh, schon im Mittelalter, wird dieses Thema aufgegriffen, das große Seufzen des Herzens, dass der Mensch feststellt, es ist doch alles dem Verfall gewidmet. Da ist doch nichts, was wirklich bleibt. Ja? In der Renaissance kriegt es dann nochmal einen verschärften Fokus. Da wird dieser bestehende Konflikt zwischen dem Mittelalter und der Moderne thematisiert. Ein Zwiespalt zwischen menschlicher Demut auf der einen Seite und auf der anderen Seite menschlichem Selbstbewusstsein. Ich weiß nicht, ob Sie eine der bekanntesten Skizzen aus dieser Zeit kennen. Es ist eine Graffitzeichnung von Johann Caspar Lavater. Dort sieht man einen Mann, der vor seinem Gesicht eine Maske hält. Und die Maske ist schön, ja. Aber hinter der Schönheit dieser Maske, da sieht man einen Totenkopf, da lauert der Tod. Ein Bild dafür, dass nichts so zu sein scheint, wie es ist, und dass nichts bleibt, wie es ist. Und dass dann ganz, ganz großer Schmerz drin verborgen ist. Das ist der Schmerz der Menschen der damaligen Zeit. Und diesen Schmerz, die macht sich die Literatur, die Philosophie, die Kunstgeschichte, die Kulturgeschichte zum Inhalt. Interessant ist, dass dann im 18. Jahrhundert, also Sie kriegen heute einen kleinen geschichtlichen Kurs, im 18. Jahrhundert ist eine Wendung eingetreten. Da kommt der Mensch aus dem Seufzen heraus, der vorhandene Schmerz über diese Endlichkeit des Menschen, der wird bagatellisiert, der wird beiseite geschoben. Und man kommt zu der Erkenntnis, naja, was der Mensch macht, muss ja nicht eitel sein. Und es entwickelt sich eine Art Hochkultur, die bis in die heutige Zeit hineinragt und, ich sag mal, in der künstlichen Intelligenz mündet. Der Mensch hat investiert ohne Ende, hat sein eigenes Schicksal in die Hand genommen, hat versucht, über die Jahrhunderte hinweg was zu schaffen. Zumindest tut er so, dass er Errungenschaften erworben hat, die über Zeit und Ewigkeit hinausdauern. Er tut so, als ob er etwas in Händen hält, als ob er sein Schicksal selber wenden kann. Das ist auch die Arroganz der Zeit, in der wir heute leben. Ja. Wir wollen uns nicht eingestehen, dass vieles endlich ist. Nicht nur das Leben selbst, ja. Auch das ein oder andere Kleine und Schöne in unserem Alltag. Wissen Sie, was wir dabei nicht vergessen sollten, wenn wir uns die Zeit angucken, in der wir heute leben? Zwar sieht der Mensch seine eigene Endlichkeit nicht mehr, aber der Schmerz, die Ewigkeit, die der Mensch im Herzen hat, der Schmerz über diese Sehnsucht, der ist da, ja? Auch wenn er tief vergraben ist. Das ist der Ansatzpunkt, zum Beispiel, ja, in der Mission, in der Evangelisation ins Gespräch zu kommen. Ja, ich habe mich gefragt, wozu macht sich denn der Mensch selbst zum Maßstab seiner Geschichte? Ich weiß nicht, wenn wir rückblickend in unser Leben schauen, wir haben ja gerade hier ein paar Rückblicke gehört, auch des vergangenen Jahres, so Hand aufs Herz. Da gibt es vielleicht vieles, wo wir denken, das hatte keinen Ewigkeitswert. Vielleicht auch vieles geschehen, Gutes, weniger Gutes, wo wir merken, das ist nicht bleibend, das ist nichts, woran ich mich halten kann in Zeit und Ewigkeit. Und da ist vieles, was längst vorbei ist und vielleicht einiges, was dann auch irgendwann vorbei sein wird. Und der Prediger, der greift das auf. Es hat alles seine Zeit. Und Sie merken, dieser Text, der lässt sich auch Zeit. Es würde ja reichen, wenn man sagt, es hat alles seine Zeit. Aber es wird detailliert und kleinschrittig aufgezählt. Und so viel wie möglich genannt, dass wir in diese Spanne hineingenommen werden. In diese Diffusität, ja. Auf der einen Seite das Haben, das Greifen können, auf der anderen Seite, dass es unseren Händen wieder entgleitet und dass wir es doch nicht fassen können. Das ist eine Diskrepanz, ein Wechselspiel zwischen Haben und Loslassen, zwischen Ende und Anfang, zwischen Tod und Leben. Eine Kette von Natürlichkeiten, Menschlichkeiten und Erfahrungen, die sich zwischen Neuanfang, Leben, Erfolg, Abschied, Ende, Verlust und Stillstand bewegen. Also, mehr geht irgendwie nicht. Kaum zu ertragen, da kann einem doch schwer ums Herz werden. Und dann klingt es im Vers 9, wie schon erwähnt, doch ein wenig altklug, wenn der Prediger diesen Abschnitt mit der Feststellung beendet. Ach ja, ich habe das Geschäft gesehen, dass Gott den Menschen Kindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Welchen Gewinn hat also der Schaffene bei dem, womit er sich abmüht? Also das ist der Punkt, wo man doch den Kopf gepflegt in den Sand stecken könnte, wenn wir es nicht weiterschauen oder wenn es kein dahinter oder darunter gäbe. Was für ein Elend. Was für ein Elend. Was will uns Gottes Wort denn sagen? Und ich denke, es wird jetzt endlich Zeit, aus der Schwere dieses Textes in die Schönheit dieses Textes zu kommen. Ja, es ist alles eitel oder nichtig oder vergänglich. Aber es gibt zwei große Aber in diesem Abschnitt. Und das erste ist, es ist auch alles schön. So nebenher, in dieser Schwere von dem Hin und Her, lesen wir, dass der Prediger uns sagt, das Vergängliche ist schön. Wie kann denn das sein, dass etwas Vergängliches schön ist? Da lesen wir, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, im Vers 11. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Also auch in der gemessenen Zeit, in der gesetzten Zeit. Die hat ja einen Anfang und ein Ende, haben wir hier mitbekommen. In dieser Zeit hat er alles schön gemacht. Und wir bekommen durch die Brille des Predigers ja, aus dem Herzen Gottes heraus eine ganz andere Bewertung der Vergänglichkeit. Es ist ja nicht schlimm, dass alles vergänglich ist. Es ist nicht das Vergängliche, was wertlos ist, ja, sondern die Versuche, es vorzuzeigen und daran festzuhalten, krampfhaft. So oft versuchen wir doch krampfhaft an Dingen festzuhalten, die wir gar nicht halten können. Also nicht das Vergängliche ist wertlos, sondern die Versuche, es vorzuzeigen und daran festzuhalten. Die Vergänglichkeit oder die Endlichkeit, die wird eigentlich erst dann zur Last, zur Schwermut, zur Depression, zur Strafe, wie auch immer, wenn wir uns gegen diesen von Gott gesetzten Wandel stellen, wenn wir das nicht akzeptieren und annehmen können, dass alles endlich ist. Und es ist schön, dass alles endlich ist. Weil er hat alles schön gemacht. Hier wird uns eine göttliche Ordnung beschrieben, die wir in diesem Wandel erfahren dürfen. Er hat die Zeiten gesetzt. Er hat Anfang gesetzt und Ende gesetzt. Er ist der Herr der Zeiten. Und er will Herrscher sein über die vielen kleinen und großen Eitelkeiten unseres Lebens. Und mir fiel direkt ein Vers aus dem Hebräerbrief ein, wo es heißt, er war, er ist und er bleibt. Ja, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Er ist derjenige, der gibt. Er ist derjenige, der nimmt. Und all diese Zeiten in deinem und meinem Leben und deren Wände, ja, die sind in seiner Hand. Und er hat es schön gemacht. Es wird ganz klar in diesem Text, der Verfall, der kommt nicht aus seiner Hand, der kommt aus unserer Hand. Der Prediger sagt es so lapidar, dass nichts Bestand von dem hat, was der Mensch tut. Also ernüchtern, da geht es eigentlich nicht, ja? Nichts hat Bestand von dem, was der Mensch tut. Aber hingegen, was Gott getan hat, er hat alles schön gemacht. Das ist schön. Die Schönheit kommt aus Gottes Hand. Der Verfall kommt aus unserer Hand. Und jetzt setzen wir noch einen drauf. Ja, es ist sogar eine Freude und eine Leichtigkeit in dieser Ordnung. Ich nenne es mal eine Ordnung. Das ist eine Ordnung der Liebe, die Gott da hineingegeben hat. In dieser Ordnung der Liebe und Schönheit zu leben. Da schreibt der Prediger in Vers 12, ich erkannte, dass es nichts Besseres gibt. Also mehr geht nicht, ja? Ich erkannte, dass es nichts Besseres gibt bei ihnen, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Also das Nehmen aus der Hand Gottes, in dem Wissen, in den gesetzten Zeiten, in dieser Ordnung, dass er alles schön gemacht hat, das ist eine Freude. Das ist eine Leichtigkeit. Das gibt eine Befreiung. Das gibt eine ganz andere Perspektive in diesen Schmerz hinein, in diese Sehnsucht hinein. Wo ist irgendetwas, was bleibt, was ich fassen kann? Es gibt nichts Besseres, als sich an dem zu freuen, was unser guter Gott uns gibt. Also das müssen wir im Herzen erstmal buchstabieren. So ganz leicht verstehe ich das auch nicht. Ich komme da immer über den Kopf. Aber es gibt nichts Besseres, als sich an dem zu freuen, was unser guter Gott uns gibt. Und der Prediger endet dann diese Feststellung in Vers 13 mit der Aussage, ich erkannte, dass alles, also wirklich alles, was Gott tut, ewig sein wird. Sehen Sie jetzt wieder diese Spannung? Erst heißt es, alles ist endlich. Und jetzt hören wir auf der anderen Seite, alles, was Gott tut, ist ewig. Da gibt es doch immer die Endlichkeit nicht. Da ist der Ausblick in die Ewigkeit. Ist das nicht eine wunderbare Aussage? Also das ist der Punkt, den ich als Zeitenwende beschreiben würde. Da lösen sich Zeit und Ewigkeit voneinander ab. Da liegt der Dreh- und der Angelpunkt. Bei allem Verfall, bei aller Vergänglichkeit gibt es den einen, der Maßstab für das Unvergängliche ist. Ja? Und dieser Maßstab ist Gott selbst, Jesus selbst. Bei Gott vergeht nichts, bei ihm ist nichts verloren. Ja? Bei ihm findet diese Sehnsucht, die jeder Mensch hat, nach Sicherheit, nach Bedeutung, nach irgendetwas, was bleibt. Sie erinnern sich an das Lied von Silbermond. Diese Sehnsucht, die findet eine Heimat und eine Erfüllung. Diese Sehnsucht, die ist bei ihm aufgehoben. Und damit komme ich zur letzten Entdeckung dieses Bibelabschnittes. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt zwei Aber. Das erste Aber ist, obwohl alles eitel und vergänglich ist, alles ist schön gemacht. Er hat es schön gemacht. Und das zweite Aber ist, ich nenne diesen Punkt mal, alles ist zielgerichtet. Alles hat seine Zeit. Alles, was seine Zeit hat und was geschieht, ist auf ein Ziel hin ausgerichtet. Das ist nicht willkürlich, es ist nicht dem Wandel unterworfen, es ist nicht dem Schmerz unterworfen, es ist nicht verloren und wertlos, sondern es ist immer zugeordnet, ausgerichtet und in seine Liebe mit hineingenommen. Also zu ihm hin, der allem Geschehenen Zeit und Stunde gibt. Das schreibt der Prediger in Vers 14, nachdem er erkannt hat, ich habe es vorhin erwähnt, dass alles, was Gott tut, ewig ist, sagt er, dem ist nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Was da ist, das war längst und was sein wird, ist längst gewesen Und Gott sucht das Entschwundene wieder hervor. Also, den Satz muss ich dreimal lesen, sagte ich, irgendwie konfus. Was ist, ist längst gewesen, was sein wird, ist auch längst gewesen, und was da war, ist auch irgendwie schon vorbei. Ja, was denn nun? Gewesen sein und geworden sein, also beides, liegt vollkommen in der Hand des Schöpfers. Beides, ja alles, ist auf ihn ausgerichtet. Er ist der Herr, der die Zeiten in der Hand hat, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und uns ist es bestimmt, auf diesen Schöpfer ausgerichtet zu sein. Und im Vers 11, so einem Nebensatz erwähnt der Prediger, neben dem Hin und Her, das alles ein Ende hat, ja, und nichts bleibt, aber, immer wenn man aber lesen, dann darf man ganz aufmerksam sein, aber Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Eine wunderschöne Aussage, auch wenn wir sie nicht greifen können. Auch das lesen wir hier. Wir verstehen nicht, was Gott tut. Aber er hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt, auch wenn wir weder Anfang noch Ende ergründen können. Dazu sind wir auch nicht geschaffen. Wir sind nicht dazu geschaffen, zu ergründen, was Gott tut, sondern wir sind auf das Ziel hin geschaffen, Beziehung mit ihm zu haben, Heimat bei ihm zu haben, Bestimmung bei ihm zu finden. Es ist unsere Berufung, in dieser Ewigkeit zu sein, in dieser Gemeinschaft bei Jesus zu sein. Unsere Bestimmung ist somit nicht das Aufbauen und das Einreißen, womit man sonst so abmühen. Die ganze Latte, die da genannt wird in diesem Text. Unsere Bestimmung ist nicht das Ordnen, Walten und Schalten. Ja. Ich glaube, daran sind wir manchmal auch ganz schön vermessen. Sondern unsere einzige Bestimmung ist das Nehmen. Sehen Sie auch diese Diskrepanz? Das Nehmen aus der Hand unseres Gottes. Ja, was darf ich denn aus seiner Hand nehmen? Das möchte ich uns heute Abend noch zusprechen. Die Kindschaft. Ja. Aus dem Schöpfer wird der Vater, wenn wir Jesus in unser Leben hineinlassen. Die Schönheit, was immer du in deinem Leben gerade siehst, was dir vielleicht nicht so schön erscheint, dass wir sagen, aus dem Zerfall und der Diffusität wird die Ordnung, wenn du Jesus dort hineinlässt. Die Gemeinschaft, wo immer du mit dich gerade abmühst, aus dem Fokus auf den eigenen Kraftakt wird die Leichtigkeit des Seins, ja, und die Freude in seiner Gegenwart, wie der Prediger das beschreibt. Und der allerwichtigste Punkt, das ist die Ewigkeit selbst. Das ist meine und deine, unsere, ihre finale Bestimmung. Ich darf in seiner Gegenwart bleiben. Das endet nicht. Das hört nicht einfach irgendwann auf. Oder er sagt mir nicht morgen, nee, jetzt reicht's, ne? So, fertig. Ja, das endet nicht. Ich darf in seiner Gegenwart bleiben. Und das Schöne ist, nicht nur hier, sondern auch dort. Eines Tages, in der himmlischen Herrlichkeit. Und auch wenn der äußere Mensch sich mehr und mehr zerreibt, so wie Paulus das schreibt, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Das merke sogar ich schon, wenn ich morgens aus dem Bett steige, dass der äußere Mensch sich zerreibt. Ja. Aber die Gewissheit, dass mein Gott mich hält und dass er mich nicht loslässt, diese Gewissheit, die darf mehr und mehr werden. Ja, wir laufen auf den Höhepunkt unserer Bestimmung, unserer Berufung zu. Ich habe Sie vorhin gefragt, ist das nicht ein merkwürdiger Text für einen Altjahresabend? Und ich selber stelle fest, es gibt eigentlich keinen besseren. Ja. Wir werden daran erinnert, wozu wir wirklich berufen sind. Wir werden daran erinnert, wozu wir wirklich bestimmt sind. Wir werden eingeladen, alle Zeiten oder auch Unzeiten, wie man es vielleicht mal nennen mag, alles, was uns widerfährt, ob es Gutes sei, Schlechtes sei, Höhen, Tiefen, so formuliert Paulus in Römer 8, ja, das kann uns nicht trennen von Gott. Wir werden eingeladen, das aus seiner Hand zu nehmen. Wir werden eingeladen, ihm zu vertrauen. Wir werden eingeladen zu entdecken, dass alles eine Ordnung bei ihm hat. Er hat eine Ordnung für dein und mein Leben gesetzt. Alles ist auf ein Ziel hingeschaffen. Du und ich, wir sind dazu geschaffen, in seiner Gemeinschaft zu sein. Ja, gib mir irgendwas, was bleibt, singt Silbermond. Meine Antwort ist natürlich, ich kann nicht geben, was bleibt, aber ich kann einladen zu nehmen, nicht von mir zu nehmen, sondern zu Jesus zu kommen, ihm zu vertrauen, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand, die eigenen Eitelkeiten des Lebens beiseite zu lassen, ihn Zeiten und Wänden in deinem Leben setzen zu lassen und Gemeinschaft zu empfangen, die Gemeinschaft, wozu wir berufen sind, eine Gemeinschaft, die bleibt. Unser Gott bleibt und seine Liebe bleibt. Es ist nicht wunderbar, wenn wir das sagen können, wie der Psalm für den heutigen Tag ausdrückt in Psalm 31, Vers 16. Wie wunderbar, wenn wir das sagen können mit dem Psalmisten. Meine Zeit steht in deinen Händen. Amen. Ich möchte beten. Danke, Jesus, für diese Gewissheit. Ja, wenn wir einfach hin und her geworfen sind im Universum, dass alles, was geschieht, in unserem Leben irgendeiner Willkür unterworfen ist, dass es nicht auf uns ankommt, dass wir nicht der Maßstab der Dinge sind, dass wir nicht die Bewertung geben müssen für das, was gut und schlecht ist, sondern dass du eine Freude daran gehabt hast, deine Ordnung da hineinzugeben, deine Ordnung der Liebe, dass du Zeiten und Tage gesetzt hast in unserem Leben, dass du derjenige bist, der uns diese Ewigkeit ins Herz gepflanzt hast, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir, diese Sehnsucht nach etwas, das bleibt, und dass wir die Sättigung, die volle Erfüllung in unserer Seele bei dir auch nur finden können, Jesus, bei dir nur haben können. Es ist gut zu wissen, dass wir deiner Hand vertrauen dürfen, dass wir deine Hand nehmen dürfen, ohne uns ängstigen zu müssen, ohne die Befürchtung haben zu müssen, dass du uns fallen lässt. Ich möchte bitten, Jesus, dass uns hilft, dass wir ja, unseren äußeren und inneren Menschen dir heute Abend, wo dieses Jahr auch endet, ganz anvertrauen, dass wir dir, der du Anfang und Ende bist, dass wir dir unseren Anfang und unser Ende geben, dass wir dir unser Leben in deine Hand legen und ja, dass wir im Vertrauen auch alles aus deiner Hand nehmen. Hilf uns bitte auch, die Freude darüber zu haben, in deiner Gemeinschaft zu sein. Hilf uns bitte, Jesus, diese Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit dir, nach der Ewigkeit zu leben. Hilf uns, dass das gewichtiger sein darf als alles andere, was uns umtreibt oder auch unseren Alltag bestimmt. Danke, Jesus, dass du uns kennst, dass du uns lieb hast. Ja, dass du alles gut gemacht hast, schön gemacht hast. Ja, dass du derselbe bist. Gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Amen.